und einfach hier so auf dem Berg mit weitem Blick und ja, mit vielen Geschwistern, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen wollen, ihm dienen wollen von ganzem Herzen. Und man merkt das einfach an der Atmosphäre hier, dass es einfach schön ist. Ne? Und das macht es mir auch ein bisschen einfacher jetzt. Genau. Das Thema ist ja, wie es schon auf dem Flyer längere Zeit steht, auffahren wie Adler. Eben dieses Adlerseminar hieß es bei uns dann in der Familie. Papa fährt zum Adlerseminar, genau. Ja, genau. Und wir haben in der Lobpreiszeit, beim letzten Lobpreisabend in unserer Gemeinde, hatte ich einfach kurz daran gedacht, ach ja, das steht ja demnächst irgendwie an. Und ja, was willst du uns eigentlich zeigen mit diesem Bild? Und das war so, ganz viele Sachen kamen da plötzlich so von Gott und hat mir so viele Sachen irgendwie gezeigt, kleine Gedanken und so weiter, so dass ich mich dann schnell hingesetzt habe und habe dann einiges aufgeschrieben. Das mache ich normalerweise nicht, dass ich während unserem Lobpreisabend eine Lehre vorbereite. Das ist eigentlich nicht so mein Stil, aber das war irgendwie schön. Und am letzten Dienstag saßen wir zusammen und da hieß es dann, was machen wir so, was hat vielleicht Gott vorbereitet? Und ich habe gesagt, ich habe da so drei Gedanken dazu. Ach na, dann mach, dann trage ich dich mal ein. So kam das, so stehe ich jetzt hier mit weichen Knien. Ja, aber Knie brauchen wir beim Fliegen nicht, das ist ja gut. Genau. Genau. Also das Thema ist, auffahren wie ein Adler, also was dieses Thema ist. Deswegen hatte ich dann auch irgendwann nicht mehr die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwo aussortiert wird. Genau. Und ich habe mir dann auch noch ein paar mehr Gedanken dazu gemacht und bin echt einfach begeistert, was Gott da hineingelegt hat in dieses Bild. Auch was die Bibel dazu sagt an verschiedenen Schriftstellen. Und das ist einfach sehr stark. Und ja, ein Stück von der Begeisterung will ich euch einfach auch mitgeben. Dann kam noch dazu, dass wir als Familie längere Zeit schon geplant hatten, gestern mal in eine Falknerei zu fahren nach Plauen. Das war schon seit längerem geplant und irgendwie hatte ich gedacht, das passt irgendwie gut. Es war gestern dieser starke Sturm und sie haben nicht die gesamte Flugvorführung gemacht, aber das, was ich gesehen hatte und das, was er erklärt hatte, das war einfach so viel, wo ich sagte, das hätten wir gleich so komplett nehmen können. Das war irgendwie stark. Und es hat mich nochmal umso mehr begeistert, was Gott irgendwie da hineingelegt hat in diese Dinge, die er geschaffen hat selber. Und das ist irgendwie immer wieder, die Bibel braucht viele Beispiele, um uns irgendwie geistliche Zusammenhänge irgendwie zu zeigen. Gibt es ja viele Beispiele. Blumen auf dem Feld, Weinstock und Reben, einige Sachen hatten wir ja, Licht und Finsternis, Unkraut im Weizenfeld oder das Weizenkorn, was in die Erde gebracht werden muss, um Frucht zu bringen, Saat und Ernte, Salz oder auch die Vögel, die keine Vorräte sammeln, lauter solche Dinge, die Gott einfach niedergeschrieben hat, um uns zu zeigen, wie er ist und wie unser Leben irgendwo aussehen sollte. Und das ist auch mit dem Adler so. Es gibt einige Schriftstellen in der Bibel. Und generell ist es ja so, dass der Adler irgendwie ein sehr besonderes Tier ist. Wir sprechen ja davon, dass es der König der Lüfte ist und ist irgendwie vergleichbar wie der Löwe, der König der Landtiere ist. Steht das irgendwie beides für Gottes Charaktereigenschaften, wie Gott ist oder wie Jesus ist? Es ist kein Vogel wie die anderen gewöhnlichen Vögel, sage ich jetzt mal, sondern er hat wirklich eine sehr herausgehobene Stellung. Ist Symbol für Freiheit, für Kraft, für Sieg und solche Sachen. Leider ist das auch missbraucht worden in der Geschichte. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, weil wir sind Kinder Gottes, wir leben in einer anderen Kultur. Und das ist das Schöne dabei, dass wir wirklich die Dinge einfach so nehmen können, wie sie geschaffen sind und im Wort dargestellt sind. Ich bin darauf gekommen, die Schriftstelle kommt dann auch noch, dass wir durch unsere Rettung, die wir alle erlebt haben, denke ich mal, so wie wir heute zusammen sind, und die neue Geburt, bringt uns Gott in eine neue Position. Und das ist irgendwie vergleichbar mit der Position, wie ein Adler auch im Tierreich oder gegenüber den anderen Vögeln irgendwo ist. ganz klar gibt Gott uns Eigenschaften von sich weiter. Weil wir zu ihm gehören, seine Kinder sind, gibt er uns Eigenschaften. Und deswegen ist auch dieses Adlerbild in vielen Dingen einfach übertragbar auf uns. Also wir können das anschauen und können sagen, ja, entweder Jesus ist so oder eben wir haben eine Position ähnlich wie der Adler, das im Tierreich hat. Ich will gleich ganz am Anfang mal diesen Vergleich bringen. Das Gegenteil davon, das Gegenteil davon ist ein Huhn. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist so. Und zwar ist das Huhn, ich sage es mal ganz bewusst, um dann auch das andere zu sagen, das Huhn, das hat immer den Blick auf den Erdboden nach unten. Eine Schart im Dreck herum, um irgendwo was Nahrungsmäßiges zu finden. Es kann auch nicht sehr weit sehen, es ist eigentlich praktisch kurzsichtig, hat sehr viel Angst, ständig in Angst und ist auch eine leichte Beute. Also die Hühner, die gehen zum Beispiel nie auf ein freies Feld, weil die da Angst haben, dass sie da weggeschnappt werden von irgendeinem Tier. Die verstecken sich immer unter irgendwelchen Büschen. Und letzte Woche ist das gewesen, mein Kollege hat einen kleinen Hund und der ist in den Nachbargarten da rein und hat da die Hühner gejagt. Und dann hieß es sofort, da sind eine ganze Menge Hühner tot. Die waren dann nicht tot, die waren unter Schock. Also wenn Hühner praktisch in eine Stresssituation kommen, dann sind die wie tot. Die bleiben dann unten liegen, atmen nicht mehr oder irgendwas. Jedenfalls dauert es eine ganze Weile, ehe die dann wieder zu sich kommen. Das klingt lustig, aber ich denke, wenn man die Parallelen anguckt, kann man denken, dass Leute, die nicht errettet sind oder wie auch immer, können auch in solche Situationen geraten. Und ist einfach eine leichte Beute. Und das komplette Gegenteil davon ist eigentlich ein Adler. Und das wollen wir uns einfach anschauen in verschiedenen Punkten. Ich habe einfach mal verschiedene Überschriften gebildet, was sich mit diesem Adler oder mit diesem Bild, wie es die Bibel gebraucht, verbindet. Und der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ich denke, wir haben das auch schon, wir wissen das und kennen das, und das mache ich ganz bewusst. Ich erzähle einige Dinge, die könnte man eigentlich einem Neubekehrten erzählen. Aber ich denke, das ist auch für uns ganz wichtig, um uns immer wieder daran zu erinnern, was praktisch unsere grundsätzliche Position ist, aus der heraus wir agieren, auch als Leiter oder als Leute, die in Gemeinden dienen. Und da will ich den ersten Punkt, den ich da ein bisschen festgestellt hatte, was so eine grundsätzliche Geschichte ist, dass ein Adler in Sicherheit wohnt. Ein Adler wohnt, hat einen Adlerhorst und wohnt hoch in den Bergen in Sicherheit, in aller Regel an einer Stelle, wo kein anderes Tier hinkommt. Und er dort grundsätzlich erstmal Ruhe hat. Das sehen wir im Psalm 61, Vers 2 bis 6 zum Beispiel. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen Namen fürchten. Das ist so eine Bibelstelle, die beschreibt grundsätzlich das, was wir in unserer Errettung erlebt haben. Wir haben aus Angst heraus, aus verschiedenen Motivationen zu Gott geschrien. Und Gott hat uns gehört und durch unsere Errettung und durch unser Gelübde, ich denke, das ist die Taufe, hat uns Gott in diese Position setzen können. Praktisch mitgenommen auf diesen Adlerhorst. In dem Moment sind wir sozusagen, ich sage das mal wieder in dem Bilde, es war lustig, von dem Huhn zu einem Adler geworden. Und hat uns praktisch auf diese Position gesetzt, wie es der David, glaube ich, auch in dem Psalm 61 schreibt. Das beschreibt diese Errettung, die wir haben durch Gott, durch das Opfer von Jesus. Und dort in seiner Nähe, in der wir jetzt praktisch leben dürfen, haben wir diese Geborgenheit, den Schutz und all diese Dinge, die unser Herz eigentlich begehrt. Und haben auch das Erbteil von Gott, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind, Wir hatten das auch schon mal bei den Aufbautagen, dass wir Erben Gottes sind, dann das Gelübde und ein Leben in Gottesfurcht. Das ist das, was wir damit gewonnen haben. Also in dem Moment sind wir sozusagen auf diese Höhe gehoben worden und unsere Wohnung ist sozusagen bei Gott im Himmel. Und dort ist das, wo wir hingehören. Wir leben zwar noch auf der Erde, das ist bei den Erdlern auch so, aber sie haben eine besondere Position in Schutz und in Geborgenheit. Genau, gibt es noch eine zweite Stelle, da geht es um das Volk Israel, 2. Mose 19, Vers 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Also hier ist das, was Mose praktisch von Gott empfangen hat, warum Gott sein Volk befreit hat. Und das ist ja auch das Bild auf uns, dass wir aus allen Völkern und Nationen ihm sozusagen ein Volk geworden sind und ein Königreich von Priestern sind. Und ja, das beschreibt auch diese Errettung. Wir sind praktisch zu Kindern Gottes geworden und das ist wie kleine Adler, sage ich mal. Ja, das hat natürlich auch einige Konsequenzen. Und da habe ich mal die Stelle aus Jesaja 33, Vers 15 bis 17. Wer an Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Deine Augen werden den König schauen, in seiner Schönheit sehen, werden sie ein weithin offenes Land. Ja, das ist eine starke Verheißung, finde ich. Und das beschreibt so unser Leben, was wir durch Jesus gewonnen haben. Dass wir in Gerechtigkeit leben, Wahrheit reden, Erpressungen verwerfen und den Gewinn daraus. Und diese ganzen Dinge, unsere Augen vor dem Bösen verschließen. Und ja, Gott hat versprochen, dass wir dann auf diesen Felsenfesten wohnen. Und ja, praktisch, dass es wie eine sichere Burg ist. Und auch dieses Versorgungsversprechen, dass wir ja mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Ja, das sind so ganz grundlegende Dinge. Das gilt nicht nur für uns als Leiter, sondern allgemein für alle. Aber ich denke, auch wir sollten uns das immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Also dieser Horst sozusagen, wo der Adler lebt, oder dieser Felsen, auf dem er sein Nest baut, ist sicher vor Angriffen sehr weit oben. Und damit auch in dem Bilde gesprochen, in Gottes Nähe. Genau. Der Adler hat seine Wohnung praktisch auf einen Felsen gebaut. Und das ist nicht schwer für uns, denke ich, das zu sehen, dass damit Jesus gemeint ist, dass unser Fundament Jesus ist, auf dem wir unser Leben, unsere ganze Existenz aufbauen und damit auch fest gegründet ist. Und damit ist es auch so, das steht ja auch in dem Vers 17, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. Also der Blick geht sozusagen in beide Richtungen. Das eine ist, dass wir unseren König anschauen. Da ist mir diese Stelle auch eingefallen, wo die Jünger auf dem Berg waren und Jesus gesehen haben in seiner göttlichen Schönheit. Genau. Und auch die andere Richtung, dass wir einen weiten Blick haben. Aber da komme ich später noch darauf zurück. Ja. Ziel von Gott ist es, dass wir dauerhaft dort wohnen, dass wir unser Herz, unsere ganze Ausrichtung, dass wir bei ihm zu Hause sind. Genau. Ja, das war auch gestern so. Der Adler-Mensch der hat praktisch auch diese Adler fliegen lassen. Und der hat gesagt, dass die manchmal tagelang unterwegs sind. Also die Adler, die haben eine große Freiheit bei dem gehabt. Und die sind manchmal tagelang unterwegs. Die haben so einen GPS-Sensor dran. Und die sind riesige Gebiete, die die durchfliegen. Also bis nach Bayern, Thüringen, Rhein, das war ja in Blauen hier in Sachsen. Und genau, und manchmal sind die tagelang unterwegs. Und er sagt jedes Mal, ich weiß nicht, ob die wieder zurückkommen. Aber die kommen immer wieder. Und da sagen die Leute, ist ja klar, wenn die Hunger haben, kommen die wieder. Ne? Und da sagt er, das ist Quatsch, weil die können sich überall Mäuse und alles Mögliche holen, auch größere Tiere. Die kommen nicht wegen dem Hunger wieder, weil ich denen irgendwie ein paar Brocken Fleisch gebe. Die haben eine einzige Motivation, warum sie wiederkommen, und das ist, weil sie bei mir zu Hause sind. Das ist das, warum sie wieder überhaupt hierher zurückkommen, weil die können sich in jeder Sekunde entscheiden, ich nehme mein Leben selber in die Hand und mache mich auf den Weg. Und er hat gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich würde die nicht wieder zurückbringen. Ich wüsste gar nicht, wie ich die fangen soll. Es ist halt einfach so, dann sind die einfach weg. Und dieses Risiko geht er ein, das fand ich ganz stark. Und irgendwie war das mir auch so ein starkes Bild. Gott hält uns ja nicht gefangen dort und angekettet, sondern er sagt, fliegt und kommt wieder zu mir zurück. Und das fand ich wirklich sehr stark. Ja, und das gibt auch letzten Endes die Sicherheit, dadurch, dass wir bei Jesus wohnen, gibt uns die Sicherheit, auch in unserer Berufung zu leben. Wir agieren sozusagen aus einer Position heraus von Sicherheit, nicht aus Unwissenheit und aus Angst und anderen Dingen, die uns motivieren könnten, sondern wir agieren heraus aus einer Sicherheit, die bei Jesus ist, weil wir bei ihm zu Hause sind. Und beim Adler ist es halt diese Berufung, das Fliegen und Beute zu machen. Der zweite Punkt, den ich dazu, der mir eingefallen ist, relativ schnell, ist diese Eigenschaft von den Adlern, sie haben Adleraugen, ist ja auch ein Sprichwort. Ne? Sie haben ein sehr gutes Sehvermögen und das ist eine Eigenschaft, von der wir auch lernen können. Und zwar ist es so, dass der Adler, ich hatte das vorhin mit dem Huhn erzählt, der Adler hat die Perspektive immer von oben. Ein Adler schaut nie irgendwo von unten auf irgendeine Sache. Er schwebt da drüber und schaut, egal ob er jetzt in seinem Horst sitzt oder wenn er über die Landschaft kreist, er schaut immer von oben auf die Dinge. Und ja, das ist einfach, naturgegeben ist das so bei ihm. Bei uns ist es zum Teil anders. Wir schauen halt naturgegeben oft die Dinge von unten an. Und das ist halt so eine Sache, oder zumindest von 1,80 Meter über dem Erdboden. Das ist unsere Perspektive. Und das ist die Perspektive, die wir einfach gelernt haben, die unsere menschliche Sicht auf diese Dinge ist. Das Interessante ist, dass auch Gott nicht diese Dinge aus 1,80 Meter Höhe über dem Erdboden hat, sondern dass Gott im Prinzip die gleiche Sicht hat wie Adler oder eben noch von größer und weiter, klar. Aber Gottes Perspektive ist relativ ähnlich einer Adlerperspektive. Und wir sind nicht die Einzigen, denen das so geht, dass wir mal Dinge von unten betrachten. Es gibt da einige Beispiele in der Bibel, wo das auch gestandenen Männern Gottes einfach so gegangen ist, dass sie Dinge von unten betrachtet haben. Das Problem ist, wenn wir Dinge von unten betrachten, dann schleichen sich relativ schnell Lügen ein und wir glauben dann zum Teil an solche Dinge. Zum Beispiel der Elia, der hatte nach dieser Aktion mit den Baalspriestern auch eine Perspektive, die sehr von unten war, und hat sich dann unter einen Busch gelegt in der Wüste und hat gesagt, ich will eigentlich sterben, und hat die Lüge geglaubt, dass es außer ihm keine weiteren Propheten und Dinge, Leute gibt, die noch an Gott überhaupt glauben. Und ja, am Ende ist es ja, er kennt die Geschichte, der Elia ist gefüttert worden und ist dann weit gelaufen zu dem Berg Horeb. Und er musste praktisch Gott suchen und wieder seine Sichtweisen empfangen. Und Gott hat ihm dann auch gesagt, dass er eine ganze Reihe Leute übrig gelassen hat, dass es eine Lüge ist, die er nicht glauben darf. Aber das hat der Elia erst wieder in Gottes Gegenwart erlebt, oder überhaupt ist ihm das klar geworden. Gott hat ihm das gesagt. Das ist halt immer so, das ist ein Problem und das müssen wir vor Augen haben, dass wir Dinge oft von unten sehen aus einer menschlichen Perspektive. Deswegen müssen wir einfach Gott suchen und die Wahrheit über die Dinge von Gott empfangen, weil wir die eben selber nicht sehen können. Ja, wir brauchen wirklich den Weitblick und die Perspektive, oder das sind zwei verschiedene Blickwinkel, die auch so ein Adler hat. Das ist ziemlich interessant, wie auch das anatomisch gebaut ist bei dem Adler. Zum einen hat er einen sehr großen Weitblick. Also er kann fast 360 Grad sehen und hat einen sehr großen Überblick über die Dinge. Und auch in die Ferne. Er sieht Dinge, die sehr weit entfernt sind. Und durch seine Position, wenn er über der Landschaft ist, relativieren sich die Dinge und bekommen das Maß, was praktisch die Dinge in echt wirklich sind. Wir haben das Problem, dass Dinge manchmal sehr groß erscheinen. Eine Mauer, die 2,20 Meter groß ist, zum Beispiel, die erscheint uns schon unüberwindbar. Und der Adler, wenn er die gleiche Mauer sieht, dann ist das ein ganz schmaler Strich in der Landschaft, den wir wahrscheinlich aus dieser Perspektive überhaupt gar nicht mehr sehen würden. Und das sind so Dinge, dass ich aus einer anderen Sichtweise von oben, aus Gottes Sicht herab, große Hindernisse plötzlich sehr klein werden. Zum Beispiel gibt es ja auch kein Problem. Die Adler, wisst ihr, leben in den Alpen oder in anderen Hochgebirgen bis hin zum Himalaya. Und es ist für sie überhaupt kein Problem, irgendein 6000er Berg zu überfliegen. Stellt überhaupt kein Hindernis dar. Es ist praktisch wie ein Hügel. Und ja, Dinge verschieben sich einfach aus der Sichtweise Gottes in das reelle Maß. Teufel will uns immer klar machen, dass kleine Dinge sehr groß sind. Vor allen Dingen die Dinge, die uns hindern, sollen sehr groß in unseren Augen sein. Und dann gibt es eine weitere Eigenschaft, die der Adler kann. Und zwar hat er einen sehr scharfen Blick. Das liegt daran, dass der Adler praktisch zwei Vorteile hat in seinem Auge gegenüber von unserem. Und das eine Mal ist so, dass diese Netzhaut von dem Adler, also wo die Sehzellen drauf sind, hat der Adler viermal so viele Zapfen, also Sehzellen als wir. Das jetzt mit Digitalkameras vergleichen würde, ne? Das ist ja ähnlich aufgebaut, ist es praktisch so, dass er ein sehr, sehr hochauflösendes Bild hat auf kleiner Fläche. Das haben wir nicht ganz so sehr, obwohl wir auch Dinge sehen, ziemlich scharf, und können uns auf Dinge konzentrieren. Und da kommt das nächste Problem dazu, wir können Dinge anvisieren und können uns darauf konzentrieren. Und wir können uns, ich schweife ein Stück ab in die Fotografie, aber da ist es praktisch so, dass wir eigentlich nur aus diesem Bild mit diesen wenigen Zapfen, die wir haben, können wir praktisch digital ein Stück raus vergrößern. Aber das hat irgendwo seine Grenze. Und der Adler, der kann beides machen. Er kann zum einen das Bild, was auf die Netzhaut projiziert wird, optisch vergrößern, also praktisch wie ein Teleobjektiv. Er muss das nicht von seinem Bild, was hinten projiziert ist, einen Ausschnitt rausbilden, sondern er kann wie mit dem starken Teleobjektiv das Bild ranholen, also weil er eine flexible Linse hat. Und dadurch, dass er auch so viele Sehnerven hat, hat er eine extrem hohe Auflösung. Und es ist praktisch so, dass ein Adler kein Problem hat aus 3000 Meter Entfernung. Das ist so die normale Flughöhe, sage ich mal, an guten Tagen. Kann er praktisch eine Maus auf dem Erdboden sehen. Das ist für einen Adler kein Problem. Er kann praktisch da die kleinen, winzigsten Lebewesen aus einer sehr großen Höhe wahrnehmen. Und das beides in Kombination, der große Überblick und auch dieses sehr detaillierte Sehen, sind Sachen, die brauchen wir geistlich. Und da komme ich jetzt darauf, weil dieses Bild von dem Adler auch praktisch auf uns zählt. Und unser menschliches Auge oder unsere Wahrnehmung ist eben einfach nicht so gut, sage ich mal. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der das praktisch ergänzt. Dass er praktisch, durch den Heiligen Geist können wir Dinge sehen, die meinetwegen sehr weit weg sind. Oder wir haben einen Überblick über Dinge, Zusammenhänge und so weiter, die man jetzt so normal nicht erkennen würde. Das kann der Heilige Geist uns zeigen. Mit den Augen des Herzens können wir solche Dinge sehen. Oder der Heilige Geist kann uns zum Beispiel auch Dinge zeigen, die sehr klein sind und verborgen. Das ist so, dass der Teufel gerne Dinge klein, also die er nicht zeigen will. Ne? Manche macht er uns sehr groß, um als Hindernisse darzustellen. Manche Dinge sind sehr klein und verborgen. Ich denke, Leute, die Seelsorge oder so machen, die kennen das vielleicht, dass es verborgene Dinge gibt, die irgendwie ganz weit vergraben sind in den Herzen, die aber letzten Endes eine große Auswirkung haben und so auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Und da brauchen wir einen ganz fokussierten Blick auf Dinge, um das genau beim Namen zu nennen oder um wo Gott möchte, dass Dinge irgendwo ans Licht kommen. Das geht nur mit dem Heiligen Geist zusammen. Das können wir nicht aus unserem menschlichen, mit unserem menschlichen Blick. Genauso brauchen wir den Blick in das Übernatürliche hinein. Also Dinge, die sehr weit weg sind, erstmal gefühlt oder überhaupt verborgen sind, eine Dimension haben, die wir sinnesmäßig nicht wahrnehmen können. Wir brauchen den Blick auf Gottes Schönheit. Haben wir, denke ich mal, diese Tage jetzt schon oder seit gestern auch sehr viel drüber geredet und gebetet, dass wir Gottes Schönheit schauen wollen. Das können wir nicht mit unserem normalen Auge. Das brauchen wir, da brauchen wir die Augen des Herzens und den Heiligen Geist, der uns das zeigt, der das auf, sage ich mal, unsere innere Netzhaut projiziert und irgendwo wir da ein Bild davon bekommen, wie Gott ist, wie Jesus ist. Ja, was wir auch erkennen müssen, sind die Tücken des Feindes, Strategien, die der Feind hat, solche Dinge rauszufinden, solche Dinge zu sehen. Und das ist auch wieder dieser Blick, der von oben ist. Dort kann man relativ gut erkennen. Ne? Es gibt ja in der Militärgeschichte gibt's ja Luftaufklärung, ne? Wo dann auch Satellitenbilder gemacht werden und so. Und im Prinzip diesen Blick kann Gott uns auch geben über Strategien des Feindes, wo er sich am Boden bewegt. Ja, was auch noch ein ganz wichtiger Blick ist, sind Visionen, dass Gott uns Dinge zeigt, die in der Zukunft passieren. Vieles ist in der Bibel geschrieben, aber manche sind auch persönliche Prophetien. Solche Dinge will Gott uns zeigen. Und was auch als Leiter wichtig ist, dass wir Blick auf die Berufung der anderen haben. Das ist auch eine wichtige Sache, finde ich, dass Gott, und da können wir darum beten, dass Gott uns das zeigt, dass wir da irgendwie eine Offenbarung drüber kriegen. Zum einen, was unsere Berufung ist, ganz wichtig. Und auch, was die Berufung der anderen ist, denen wir dann helfen. Aber da komme ich auch später nochmal dazu. Das mal soweit zu dem Thema der Augen. Ich denke, da über jeden Bereich könnte man länger sprechen. Aber ja, die Adleraugen sind eine wichtige Sache, sind ein ganz wichtiges Werkzeug für den Adler, wo er einfach, sonst würde er keine Beute machen können, in der Präzision, wenn er die Augen so nicht hätte. Genau. Eine nächste Sache ist, der Adler soll ja nicht die ganze Zeit in seinem Nest rumsitzen, sondern er soll fliegen. Und um flugfähig zu werden, ist es so, dass wir praktisch nur ein bestimmtes Gewicht haben dürfen. Auch so ein Adler, der ist relativ groß, eine Flügelspannweite von 2,20 Meter bis 2,50 Meter. Und wiegt ungefähr so 5 bis 6 Kilo. Das ist für die Größe nicht so sehr viel. Es ist viel Luft dabei, Federn und so weiter, wissen wir alle. Und mein Punkt dabei war, um flugfähig zu sein, dürfen wir nicht so viele Lasten mit uns herumschleppen. Also wir müssen Lasten abgeben, damit wir flugfähig sind und abheben können. Ich denke, und ein Stück weit, ich bin noch nicht so lange jetzt in Verantwortung, in der Hausgruppe irgendwie hat es angefangen, ist es so, dass man in der Gefahr steht, doch viele Lasten zu tragen. Man wird konfrontiert, also zum einen ist eine gewisse Pflicht dabei und so weiter, solche Dinge, ein gewisses Pflichtgefühl, Verantwortung. Dann gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die man selber hat, die auch andere Menschen haben, und die man dann mit betrachtet, gefragt wird oder wie auch immer oder generell sich da irgendwie Gedanken drüber macht, bis hin zu richtigen Nöten, die man halt sieht, Strategien, die man sich überlegt, wie auch immer, lauter solche Dinge sind Dinge, die uns irgendwo belasten. Und dann kommt noch dazu, dass Auch der Feind möchte, dass wir möglichst sehr stark beladen sind. Auch als Leute, die Verantwortung haben, ist es praktisch auch eine Strategie des Feindes, dass wir möglichst beladen durch die Gegend laufen. Und das ist dann meist nur mit Laufen verbunden, weil so richtig fliegen ist dann nicht mehr. Genau, also man verliert sozusagen die Leichtigkeit. Das ist ein Problem, denke ich, von Leuten, die in Leiterschaft sind, Gemeinden mit verantworten und solche Dinge. Und das ist aber nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist, dass wir die Leichtigkeit, und ich vergleiche es manchmal, das ist so, ich hatte das deswegen auch am Anfang vorgelesen, als Gott uns errettet hat und wir das erste Mal das geschmeckt haben, wie es ist, in diesem Horst zu sein und diesen Weitblick zu bekommen, mal befreit von dem ganzen Dreck. Wir müssen nicht mehr im Dreck rumscharren und Würmer suchen und sind da aus dem heraus errettet. Hat sich, denke ich mal, bei uns allen irgendwo eine tiefe, große Freude im Herzen breit gemacht und wir irgendwie gemerkt haben, oh wow, es gibt noch was anderes, es gibt noch viel, viel mehr. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie euch das geht, es kann sein, dass bei euch anders ist, dass mit der Zeit die Freude weniger wird. Man gewöhnt sich an gewisse Dinge natürlich, dass man in dieser schönen Position ist und manche Dinge werden aber wieder schwächer. Die Freude wird wieder schwächer und das liegt meiner Meinung nach auch sehr an diesen Lasten, die einfach dann nach wieder dazugekommen sind, die man hat sich aufladen lassen und die man mit sich herumträgt. Und ich denke, wir beten auch hin und wieder, dass wir Dinge loswerden, aber ich denke, das ist auch ein Prozess, ganz einfach. Die sind nicht mit einmal schlagartig, zack, weg. Aber es ist praktisch zwingend erforderlich, und das ist das, was ich sagen möchte, diese Lasten wieder loszuwerden. Lasten, die wir nicht tragen sollen. Steht auch genauso in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Es ist eine ganz bekannte Bibelstelle. Ich denke, ihr kennt die alle. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ja, mit der Ruhe, das hatten wir heute schon. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Also Jesus spricht ganz klar davon, das ist ein Problem. Und diese Bibelstelle, wenn wir da so ein bisschen geübt sind, ist das praktisch so eine Sache, ja, Leute, die eine sehr schwere Krankheit haben oder generell belastet sind, wie auch immer, und noch nicht errettet sind, solche Dinge fallen uns da ganz schnell ein. Aber ich denke, Gott spricht das auch zu uns, weil auch wir nehmen gerne ein Joch auf uns und sagen, okay, jetzt habe ich diese Position, jetzt muss ich eine Gemeinde mitleiten, wie auch immer. Und das lastet ganz schön schwer auf mir, die Verantwortung. Und Jesus sagt ganz deutlich in seinem Wort, gebt das ab an mir, an mich. Das ist eine wichtige Sache. Und ich denke, das ist auch ein Prozess, was wir immer wieder machen müssen, dass wir Dinge an Jesus abgeben. Und Jesus hat gesagt, dass sein Joch, also er hat nicht gesagt, dass wir gar nichts mehr ertragen sollen, sondern er hat gesagt, dass sein Joch sanft ist und seine Last ist leicht. Und dass wir auch mit Jesus zusammen ja unterwegs sind. Genau. Das ist ein Prozess. Und ich denke, als Leiter haben wir auch eine Verantwortung, dass andere diesen Prozess tun, dass anderen dabei zu helfen, genau das zu tun, ihr schweres Joch abzugeben und das leichte Joch zu empfangen. Gibt es noch die bekannte Galaterstelle, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, und damit ist halt ganz eindeutig gemeint, dass wir nicht die Lasten der anderen noch mit aufladen sollen bei uns, sondern dass wir denen helfen sollen, auf möglichst dem schnellsten Weg zu Jesus zu kommen und die Lasten dort abzuladen. Genau. Wenn wir das nicht tun, gibt es auch eine Warnung, die ich so gefunden habe, was dann passieren kann. Und das steht in Hebräer 12, Vers 15 oder 14 und 15. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ich denke, das kann passieren, dass wenn man Lasten mit sich herumträgt, ist es so, dass das nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern wir dadurch auch verändert werden. Durch eine ständige Schlepperei kriegt man so ein Sklavengefühl irgendwie. Und das verändert auch unseren Gemütszustand, unsere Seele. Und wir fühlen uns unfrei. Und ich denke, dass auch wenn man schon mal geschmeckt hat, wie das halt ist, errettet zu sein, und das wird dann alles überlagert wieder. Und wenn so ein Prozess länger geht, dass wir Lasten mit uns herumtragen, kann sich Bitterkeit in unseren Herzen festsetzen. Eine Wurzel der Bitterkeit nennt sich das. Und dann ist es auch, dass diese Bitterkeit wiederum zur Last wird. Also wir geraten dann in so einen Prozess, in so einen Kreislauf hinein, dass wenn Bitterkeit einmal wächst, das wieder zur Last wird und dann diese Last wieder mehr Bitterkeit erzeugt und so weiter. Also es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir solche Dinge, und ich denke, das sind einfach Sachen, die sich ansammeln können, die wir erlebt haben, auch in unserer Nachfolge oder in unserer Gemeindegeschichte, wie auch immer, die sich dann dort, die wir ganz konkret abgeben müssen, dass wir darüber nicht bitter werden. Ich rede da von Enttäuschungen, die wir erlebt haben, weil wir viel investiert haben und am Ende Leute wieder gegangen sind, haben wir auch gestern schon darüber geredet. Oder eben ganz konkrete Niederlagen, wo wir gescheitert sind oder wo wir ein Stück weit auch aus eigener Kraft heraus gearbeitet haben und Dinge sehr anstrengend geworden sind. Ja, oder dass man sich einfach Lasten aufhäufen lässt, wovon ich vorhin auch gesprochen hatte. Ja, das ist eine wichtige Sache, also dass Lasten loswerden, um flugfähig zu werden oder flugfähig zu bleiben. Ja, der nächste Punkt ist, auch sehr interessant, habe ich überschrieben mit Leben aus Gottes Kraft. Ich denke, das ist uns sehr bekannt, dass wir nichts aus eigener Kraft machen sollen. Auch Jesus gibt uns da ein sehr gutes Beispiel, wie das funktioniert, dass wir aus Gottes Kraft heraus leben sollen. Ich will dazu vorlesen, diese Jesaja-Stelle 40, Vers 28 bis 31. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist ein sehr bekannter Vers. Hatten wir auch gestern Abend, glaube ich, schon von den Chemnitzern. Ja, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und dabei ist ein Geheimnis, wie das funktioniert, weil unsere Erfahrung ist in aller Regel eine andere. Wenn wir ein Stück gegangen sind, werden wir müde. Brauchen erstmal einen Kaffee, wie vorhin. Genau. Und ja, das sind einfach Dinge, die Gott anders möchte, in dem, wie wir dienen, wie wir geistlich agieren. Und wenn das halt wirklich das Bibelwort wahr sein soll, dass wir laufen und nicht ermatten und nicht ermüden, ist es auch möglich, weil Gott das geschrieben hat. Und es gibt da ein Geheimnis dabei, und das ist eben, dass wir 100% aus Gottes Kraft leben und praktisch Gottes Kraft nutzen. Und der Adler macht das auch. Das ist sehr interessant. Der Adler, wenn günstiges Wetter ist, dann hat er ja schon eine hohe Position und er fliegt praktisch los und macht einfach nur ein paar Schwünge und dann fängt er an zu segeln. Und dann nutzt er die Thermik und dann segelt er praktisch. Und er kann stundenlang segeln, dieser Adler, und kann praktisch, ohne dass er Kraft verbraucht. Und das liegt daran, dass der Adler in gewisser Weise nicht krampfhaft seine Flügel halten muss, sondern der hat dann irgendwo so eine Lockstellung, wo er dann praktisch das einrasten kann, sage ich mal jetzt so, so habe ich das verstanden. Er kann praktisch seine Flügel blockieren und dann haben die diese perfekte Form, wo die praktisch so bleiben wie ein Segelflugzeug, ne? Und dann kann der kreisen stundenlang, bis es dunkel wird. Das ist überhaupt kein Problem. Er muss die Flügel nicht festhalten dafür. Und das ist eine interessante Geschichte, weil er praktisch nur noch segelt und die Thermik nutzt und er praktisch nur noch steuert über so ein paar Federbewegungen, sondern jetzt mal links lang, rechts lang, solche Dinge. Das kostet ihn keine Kraft. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, fand ich, dass der Adler das im Prinzip auch genauso macht, wie wir das machen sollen. Und zwar vertraut er ganz auf die Kraft des Windes, weil er ganz genau weiß, dass er ohne den Wind ja sofort zack runterfallen würde. Und genauso ist es bei uns, dass wir ganz auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen müssen. Voll und ganz. Und ich ertappe mich manchmal dabei, natürlich, dass es nicht so ist. Auch gerade, ich habe Angst, hier vorne zu stehen, euch Dinge zu erzählen. Und dass dann plötzlich, ich sage das jetzt mal so überspitzt, der Heilige Geist mal kurz nicht da ist und ich gar nicht mehr weiß, was ich erzählen soll so richtig. Und ob das gar keine Kraft mehr hat. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber das ist nicht so. Der Adler kommt, denke ich mal, nicht auf die Idee, dass plötzlich mal die Luft weg ist, dass er puff runterfällt. Ne? Das ist, so eine Idee kommt da nicht. Aber wir kommen auf solche komischen Ideen. Genau. Und sein Jagdverhalten ist auch sehr effektiv. Und zwar, wenn er dann aus diesen 3000 Meter Höhe dann irgendwie so eine Maus oder irgendein Beutetier entdeckt hat, dann stellt er praktisch die Flügel einfach an, dann nimmt er aus dieser Lockstellung raus und dann schießt er wie ein Pfeil zu Boden und ist damit unglaublich schnell. Also ein Adler, so groß wie der ist, kann 320 km/h erreichen im Sturzflug. Da träumt jeder Bugatti-Fahrer davon. Und das ist halt einfach so eine ganz große Effektivität. Er verbraucht praktisch null Kraft, um zu suchen und sich Strategien zu überlegen und was auch immer, was man alles machen könnte in dieser Zeit. Und wenn er dann diese Beute gesehen hat, dann stürzt er sich runter und binnen von 2-3 Sekunden, zack, ist die Sache erledigt. Und er nutzt den Schwung und nimmt den wieder mit hoch. Und das ist eine ganz effektive Geschichte. Und ich denke, das ist auch so, wenn wir mit Gott zusammen Dinge tun, dann möchte Gott, dass wir das so ähnlich machen, dass wir effektiv sind, dass wir uns daran nicht aufreiben, dass wir dann menschlich und unsere Familie und unser ganzer Mensch sozusagen da extrem darunter leidet. Obwohl es schwierige Zeiten geben kann, komme ich dann noch drauf zurück. Aber so wie wir da Finsternis sozusagen Land einnehmen und Beute entreißen, das ist sehr interessant. Und ist sehr effektiv bei diesen Adlern. Es gibt nur wenige Vögel, das sind dann auch wieder Vögel, die dann noch ein Stück schneller sind. Aber der Adler ist sehr schnell, trotz seiner Größe. Und das ist praktisch schon die nächste Geschichte, dass nach dem Leben aus Gottes Kraft möchte Gott, dass wir ein Leben im Sieg führen. Und wir haben praktisch durch Jesus die Grundlage, dass das überhaupt möglich ist, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat, den Tod besiegt hat. Und diese Dinge kennen wir alle. Und das gibt uns überhaupt erstmal die Position, dass wir auch im Sieg leben können. Und wir haben eine sehr gute Position. Und das will ich auch von dem Adler heraus erklären. Der Adler ist immer überlegen im Kampf. Also es gibt eigentlich so gut wie keine Situation, wo der Adler nicht überlegen ist, weil er kämpft praktisch aus einer sehr herausgehobenen Position. Also die Position, wo er wohnt, ist erhöht und auch die Position, aus der heraus er kämpft, ist auch von oben herunter. Also er taucht praktisch in den Bereich ein, wo der Feind wohnt, sage ich mal, und entreißt ihn innerhalb von 3-4 Sekunden. Länger dauert das nicht und ich habe das gestern erlebt, das ist echt der Hammer. Der kommt runter, zack, und ich dachte, ich hätte eine gute Kamera, aber die schafft das nicht. In der Zeit, zack, und dann ist das weg. Und das ist echt extrem schnell. Und das Interessante ist daran, dass der Adler das auch weiß, und das ist, denke ich mal, auch von Gott so gewollt. Er muss das nicht machen wie der Feind. Und zwar, er kreist da die ganze Zeit da oben rum, und im Prinzip ist er für alle zu sehen. Es ist, der Adler muss nicht wie die anderen Tiere sich irgendwie anschleichen oder tarnen, dann ewig warten irgendwo im Versteck, um dann irgendwo zuzuschlagen. Und diese ganzen Dinge, die einfach andere Tiere machen müssen, muss er nicht. Er kann im Prinzip da oben in der Sonne fliegen, ne? Muss sich nicht im Erdloch verstecken, um von dort aus irgendwie zuzuschlagen, sondern eigentlich ist es ganz gechillt. Er sonnt sich die ganze Zeit, ne? Um dann in dem Moment zuzuschlagen. Und genau, das ist für alle irgendwo sichtbar. Und das fand ich auch so interessant, weil der Feind macht es genau andersrum. Er tarnt sich, er versteckt sich. Er hat irgendwie listige Strategien von hinten, von irgendwo, um dann zuzuschlagen oder schleicht sich leise an. Das ist für den Adler nicht notwendig. Und trotzdem, das ist das Interessante dabei, ist das extrem überraschend. Weil im Prinzip sieht ihn jeder. Und trotzdem, wenn es dich dann erwischt, sage ich mal, ne, dann ist er trotzdem extrem überraschend. Es hat trotzdem noch diesen Überraschungseffekt. Und das, denke ich, ist das, dass das Gott auch tun kann. Wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen agieren, tun wir Dinge, die den Feind total überraschen. Er ist praktisch völlig machtlos in dem Moment, weil es einfach für ihn nicht nachvollziehbar war, warum das jetzt passiert ist. Das Interessante ist auch, und da kommen wir auch wieder, Michael hatte jetzt bei uns über den David-Goliath-Geschichte gepredigt am Sonntag, und es ist auch hier so, dass der Adler, der kann Beute machen, die ist doppelt so schwer wie er selbst. Adler, der wiegt so 6 bis 7 Kilo und er kann Beutetiere schlagen, die 15 Kilo wiegen. Und das ist, fand ich auch sehr erstaunlich, auch mal darüber nachzudenken, was wir als groß erscheinen. Und bei dem David muss das ja ähnlich gewesen sein. Der Goliath hat bestimmt auch doppelt so viel gewogen oder noch mehr. Aber das ist von der Sache her kein Problem. Und bei dem Adler ist das auch so. Er kann praktisch Tiere schlagen, die sind viel größer. Ja, das Interessante ist, dass der Adler auch in schwierigen Umständen agieren kann. Und das habe ich gestern auch gemerkt. Und zwar sind wir dort gewesen bei der Falknerei und das war ja dieser Sturm. Da war ja gestern noch voll im Gange und wir sind dort gewesen und er hat gesagt, dass er heute keine komplette Flugshow machen kann, sondern dass er praktisch nur einige wenige Vögel fliegen lassen kann durch diesen starken Wind und deswegen, dass heute ein ganzes Stück weniger ist. Und da hat er praktisch so Wanderfalken, Habichte und die Adler hat er fliegen lassen gestern. Und mit den Kleinen hat er halt angefangen. Und die Habichte und so, die haben ganz schön gekämpft. Da so eine Böe kam, da haben die schon ganz schön gezirkelt, um dann irgendwie das Futter zu fangen. Die haben das dann hochgeschmissen und zack. Und da haben sie schon ganz schön zu tun gehabt. Und das Interessante ist gewesen, und die Eulen, die sind ja auch sehr groß, die haben auch ähnliche Flügelspannweite. Und er hat gesagt, die Eulen, zum einen haben die Angst, ne, die wollen nicht fliegen. Und wenn man die aber dazu zwingt, das machen die natürlich dann irgendwann, dann fliegen die. Aber dann kommt eine Böe und dann fragt die in den Wald und dann hat es, das hat es keinen Sinn. Genau. Und genau. Und bei den Adlern ist es aber so gewesen, dass die Adler, die sind geflogen, ohne dass man denen das angemerkt hatte. Die haben ihre Kreise gezogen und sind geflogen. Die sind auch sehr weit weggeflogen, richtig über Plauen drüber weg, hat man nur ganz klein gesehen und sind ein bisschen rumgeflogen und kamen dann wieder zurück. Und er hat dann praktisch so eine Beute irgendwo hingeschmissen und dann kam der voller Präzision zack da drauf. Das war völlig egal, ob da eine Windböe war oder irgendwas. Das ist zwar eine Situation, denke ich, wo der Adler schon Kraft gebraucht hat. Das ist nicht, der kann da wahrscheinlich nicht stundenlang rumfliegen, aber der hat mit Sturm, und das hatten wir ja gestern schon gehört, mit Sturm wirklich kein Problem. Obwohl er eigentlich eine riesen Angriffsfläche hat. Er hat einfach so viel Kraft in dem Moment, dass er praktisch mit dem Sturm da keine Probleme hat. Sicherlich kann er nicht stundenlang kreisen oder irgendwas, aber Beute machen und so seine Hauptberufung, sage ich mal, ausüben, geht auch in schwierigen Umständen. Und da ist mir diese Geschichte eingefallen, wo ich habe mir aufgeschrieben, dass es Sieg auch in schwierigen Umständen möglich ist. Und zwar ist mir die Geschichte eingefallen von Paulus und Silas im Gefängnis. Die saßen ja auch dort und waren im Block eingespannt. Wir lesen das und im Prinzip konnten sie nichts machen, denk mal jetzt. Aber sie konnten ein was machen, sie haben Wort Gottes gesungen, Ich denke, dass sie haben Lobpreis gemacht, stand. Ich denke, dass sie einfach Psalmen, Wort Gottes gesungen haben. Und das am Ende hat den Sieg bewirkt. Also zum einen die Befreiung von ihnen. Und ich denke, noch der größere Sieg ist gewesen, dass sie nicht frei geworden sind, sondern dass auch der Kerkermeister und seine ganze Familie sich bekehrt haben. Und von solchen Situationen oder wenn sowas passiert, steht ja geschrieben, dass dann fest im Himmel ist, wenn Leute Jesus erkennen und ihn annehmen, ihr Leben übergeben. Und aus so einer ja, sehr hoffnungslosen Situation heraus kann Gott auch einen Sieg geben. Und das, ja, da sollten wir vielleicht immer mal dran denken, auch wenn bei uns Dinge schwierig sind oder so, dass im Prinzip der Feind uns nicht zurückhalten kann. Irgendeine Sache hat Gott immer, wie er doch das bewirken kann, was er gerne möchte. Und ich denke, dass auch der scharfe Schnabel und die Krallen, die der Adler hat, die sind ja sehr messerscharf, ne, damit die ihre Beute schlagen können und sie dann auch beißen können. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem Wort Gottes als zweischneidiges Schwert, wie es geschrieben steht. Das ist unsere Waffe. Und das muss immer schön scharf sein. Und das macht der Adler auch. Der achtet darauf, dass seine Krallen scharf sind, dass der Schnabel scharf ist, weil das seine Hauptberufung ist, praktisch Beute zu machen. Und das würde nicht gehen. Ja, dazu will ich lesen 1. Korinther 15, Vers 54 bis 58. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Gottwort erfüllt werden, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist eine starke Zusage, finde ich, dass Jesus den Sieg hat und dass auch unsere Mühen nicht vergeblich sind. Das Interessante ist, dass es viele Tiere gibt, die wahrscheinlich neidisch sind auf den Adler. Aber es gibt kein Tier, was den Adler wirklich irgendwie, er hat praktisch keine Feinde. Ist wie beim Löwe, ne? Er hat praktisch keine Feinde, die dem Adler wirklich was tun können. Das Interessante, was es da gibt, natürlich gibt es Tiere, die versuchen das immer mal aus Dummheit heraus. Und das sind zum Beispiel Krähen. Die versuchen das. Und zwar kommen die dann mit mehreren. Die Krähen sind auch relativ starke Vögel eigentlich. Die können, liest man ja manchmal, ne? Die können einen Kalb zum Beispiel irgendwie die Augen aushacken und so. Also die Krähen können richtig böse sein. Und die tun sich zusammen. Und wenn die zusammen sind, fühlen die sich stark genug, den Adler zu attackieren. Und der Adler, der hat in dem Sinne, wenn der in der Luft ist, nicht die Möglichkeit, die in dem Sinne richtig abzuwehren. Der kann die praktisch auch in der Vielzahl nicht fertig machen. Und da hat der Adler eine andere Strategie. Und das fand ich interessant. Und zwar macht das der Adler so, der steigt einfach höher. Der steigt bis in 6.000, 7.000 Meter hoch. Also der Plauner Adler, die Plauner Adler waren schon bei über 5.000 Meter. Hat er mit seinem GPS das gemessen. Aber es leben auch Adler im Himalaya und jagen auf 6.000 bis 7.000 Meter Höhe. Und die können wirklich von der Erde her so hohe Höhen auch vom normalen Gebirge aus, wie bei uns, irgendwie erreichen. Und das Interessante ist, dass er das im Prinzip genau so macht. Der steigt praktisch einfach immer höher und die Krähen, die flattern immer höher. Und den Krähen geht irgendwann der Sauerstoff aus und dann flattern die wieder runter. Und der Adler bleibt eine Weile da oben, bis die Krähen keine Lust mehr haben. Und dann, dann fliegt er zurück. Also ist er relativ entspannt. Und das ist das Interessante gewesen, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwie, dass es irgendwie mal gerade so ein bisschen ein paar Attacken gibt und irgendwie Dinge, die auch nerven, dann ist unsere Zuflucht bei Gott. Und das, wir müssen uns auch einfach in die Höhe zurückziehen, nicht irgendwo verkriechen oder irgendwas, sondern wir müssen zu Gott gehen damit. Weil bei ihm ist einfach so, dass niemand hinkommt, der uns noch irgendwie was antun könnte. Fand ich eine sehr interessante Geschichte. Ja, dann gibt es einen weiteren Punkt. Und zwar ist es dieser Punkt, dass wir die Verantwortung haben, Wenn wir das gelernt haben, sozusagen, was unsere Berufung ist und wie wir als Kinder Gottes leben, was unsere Position ist, dass wir das auch mit anderen teilen, dass wir andere in ihre Berufung bringen. Das ist, denke ich mal, eine Hauptaufgabe von Leitern in Gemeinden, dass sie Berufung erkennen und andere in ihre Berufung bringen. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle im 5. Mose 32, Vers 10 bis 12. Und zwar ist das das Lied des Mose, was der Mose mal geschrieben hat. Und er spricht praktisch in dem Ihn, also da gibt es eine Person, ein Er sozusagen, als Synonym für den Jakob und damit für das Volk Israel. Wie Gott praktisch mit seinem Volk umgegangen ist oder umgeht überhaupt. Und da steht, er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Und jetzt kommt das, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Also Gott spricht, also Mose beschreibt es sozusagen, wie Gott mit seinem Volk umgeht, wie er es errettet und von Feinden praktisch befreit, Geheul der Wildnis, aus Angst heraus, aus der Sklaverei. Und am Ende dieser Vers, wie der Adler sein Nest aufstört, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Und da habe ich was dazu gefunden, das ist sehr interessant. Und das lese ich auch mal so gleich vor, wie ich das gelesen hatte. Und zwar heißt das so, die Adlereltern sind liebevoll und klug. Und das fand ich interessant, da steht liebevoll und klug. Ist es für die Jungen an der Zeit, das Nest zu verlassen, beginnen die Eltern es ihnen ungemütlicher zu machen. Die weichen Federn werden entfernt, das Moos, bis die jungen Adler unbequem auf Ästen und blanken Felsen sitzen. So, und jetzt kommt's, wird noch schlimmer, es wird eigentlich immer schlimmer, ne? Dann werfen sie das Junge aus dem Nest. Es wird beim Fall aufmerksam von den Eltern beobachtet. Breitet es seine Schwingen aus? Gut. Fliegt es jedoch nicht, stürzt ein Elternteil herbei, fängt das Junge mit seinen Flügeln auf, bringt es zum Nest zurück und das Lehrstück beginnt erneut. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, wie die Adler das machen. Also die zwingen sozusagen ihre Jungen mal ein Stück raus aus der Komfortzone. Die sagen, jetzt ist langsam mal gut. Und ihr müsst selber fliegen lernen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke, das ist so ein Bild, wie man andere Leute auch in ihre Berufung bringt. Die Leute müssen, es nützt nicht, dass wir fliegen können, ne, und in unserer Berufung leben, sondern es bringt nur was, wenn wir auch andere dazu bringen. Und ja, und das ist einfach so ein Bild, wie das funktioniert. Dass wir andere dabei helfen und sie selber Schritte zu gehen, dann wieder auffangen, trösten, wenn was schiefgegangen ist, Rat geben, von vorne anfangen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, sage ich mal auch als Eltern, genau unseren Kindern das alles beizubringen. Sie müssen Jesus kennenlernen und auch den Heiligen Geist empfangen und die Geistesgaben haben. Und diese ganzen Dinge müssen selber Erfahrungen mit Gott machen und sich selber irgendwann dafür entscheiden und mit Gott ihren Weg gehen. Das ist ja der Traum aller Eltern, ne? Und ich denke, wir beten darum und kämpfen darum, dass unsere Kinder das tun. Und als Leiter in der Gemeinde kommt da eine Ebene dazu, weil wir als Gemeinde auch eine Familie sind und wir auch verantwortlich sind, dass andere ihre Berufung finden und da Schritte gehen. Damit geht es praktisch über unsere eigene Familie hinaus und wir dienen damit in der Gemeinde, dass andere ihre Berufung finden und selber Schritte mit Gott gehen. Und auch die nächste Generation muss ja auch fliegen lernen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil das kann ja nicht immer so weitergehen. Sie müssen selber in ihre Berufung kommen. Sicherheit haben in den Dingen, Sicherheit in Gott haben, aus Gottes Kraft leben. Die ganzen Sachen, die ich jetzt erklärt hatte, muss die nächste Generation auch bringen. Zu glauben und zu vertrauen, geistlichen Weitblick bekommen. Das sind so diese Dinge, die müssen wir unbedingt weitergeben. Und ich fand diese Art, wie der Adler das macht, einfach sehr interessant. Ne? Sehr, es ist nicht, dass er sie ewig füttert und macht, sondern sagt, jetzt bringt er das eigentlich selber. Probiert das einfach mal und bupp. Und dann geht's abwärts. Und dadurch, dass er sehr hoch wohnt, lässt er die eine Weile fallen einfach. Und die müssen einfach irgendwann merken, ich muss da irgendwas machen jetzt. Irgendwas muss passieren. Ne? Die ahnen ja in dem Moment nicht, dass das dann so funktioniert, dass er sie wieder aufnimmt. Ne? Das wissen die Jungen ja nicht. Aber, und es gibt Adler, die können das sofort, zack, und dann fangen die an zu fliegen und machen ihre ersten Flugversuche. Und es gibt eben Adler, die werden aufgefangen und wieder hochgeschafft ins Nest. Soweit hatte ich das rausgesucht und hatte das auch gefunden. Dann war ich gestern dort und er hat noch einen anderen Aspekt genannt und den wollte ich einfach mal mit sagen. Und zwar ist es so, dass die Adler, wenn die ihre Adlerjungen, wenn die dann fliegen können, dann sagen die Adler, Eltern sozusagen zu ihren Kindern, und jetzt fängst du selber deine Beute. Die kriegen nichts mehr zu essen von ihren Eltern. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichte, weil die Eltern haben die praktisch versorgt, bis sie flugfähig geworden sind. Und dann sagen die, jetzt seid ihr selber dafür zuständig. Und das hat er so beschrieben, da gibt es immer so ein lachendes und weinendes Auge, ne? Irgendwie, die Jungen, zum einen war es schön und so weiter, wobei das am Schluss war das Nest dann ungemütlich, aber trotzdem ist ja schön, die Eltern bringen die Beute und es ist alles ganz bequem trotzdem noch. Ich muss mich nicht kümmern. Und ja, und wenn die fliegen können, lernen die auch sofort mit das Beute schlagen. Also das ist sofort das nächste Lektion ist, dass die auch lernen, wie geht's vorwärts mit Beute schlagen. Und ja, und ich fand das einfach interessant und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ob das nie auch irgendwie eine Sache ist, die vielleicht für uns Leiter auch wichtig ist, mal drüber nachzudenken. Einfach, ich gebe euch das einfach mit, ganz ungeprüft, dass ihr einfach mal drüber nachdenkt. Und zwar ist es so, dass wir manchmal ich weiß nicht, ob das mir nur so geht, aber man hat manchmal das Gefühl, dass man auch andere Leute mit füttern muss immer. Ne? Dass Leute einfach zum Gottesdienst kommen und so weiter und man muss die immer wieder füttern und sagen, ja, jetzt muss ich irgendwie was suchen und machen und so, dass die wieder was, damit die wieder über die Woche kommen oder so. Ne? Also solche Gedanken und solche Dinge, denke ich, gibt's. Und genau aus dieser Motivation heraus. Und ich denke, das ist eine Zeit lang ist das sehr gut. Es gibt Leute, die brauchen Wort Gottes und wir müssen denen das sagen. Aber in dem Moment, wo sie praktisch den Heiligen Geist bekommen und selber praktisch lesen können und damit auch verstehen mit dem Heiligen Geist zusammen, was Gott ihnen sagt, sind sie grundsätzlich erstmal selber dafür zuständig, sich selber Wort Gottes als Nahrung zu holen. Das ist dann in dem Sinne, sage ich mal, nicht mehr unsere Aufgabe, grundlegend sozusagen dafür zu sorgen, dass sie irgendwie geistlich überleben. Und sicherlich ist es so, dass der Adler auch später noch seinen Kindern das und jenes noch beibringt und sagt, nee, flieg da mal dort nicht hin und da ist auch ein bisschen, oder dort ist die beste Thermik oder mach das so oder mach das so. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ratschläge zu geben oder Dinge zu verfeinern, zu unterstützen und so weiter. Aber diese grundsätzliche Geschichte, dass Leute sich selber bei Gott ihre Nahrung holen und selber Wort Gottes lesen, selber Offenbarungen bekommen, selber vom Heiligen Geist gesagt bekommen, was ist ihre Berufung, damit sie überhaupt erstmal so eine Ahnung haben. Ich denke, wir sind die Leute, die das dann bestätigen und sagen, ja stimmt, das sehen wir eigentlich bei dir auch. Und solche Dinge, dass Leute selbstständig werden, einfach geistlich zu überleben und auch letzten Endes in ihre Berufung kommen und auch Beute machen. Land einnehmen, und solche Dinge. Ich denke, das ist auch ihre eigene Aufgabe. Wir können sie zwar begleiten in solchen Dingen, gibt's ja manchmal so Sachen, dass wir Leuten helfen, irgendwie Dinge auch loszuwerden oder in schwierigen Situationen einfach klarzukommen. Aber grundsätzlich ist das erstmal die Verantwortung der Leute selber, da praktisch Gott anzurufen, zu beten und so weiter. Wir sind nicht ihre Dienstleister in dem Sinne. Wollte ich einfach nur mal so gesagt haben, ihr könnt das auch anders sehen. Aber ich fand, dass es auch damit zusammenpasst, dass wir uns Lasten aufladen lassen, hat auch damit was zu tun. So vielleicht auch manchmal ein Stück weit ein falsches Verantwortungsgefühl haben. Und doch Leute auch selbstständig werden müssen, ganz einfach. Das bedeutet nicht, dass wir nicht an ihrer Seite sind. Das bedeutet nicht, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben oder wie auch immer, sondern es bedeutet einfach, dass sie selber sehen müssen, wo bekomme ich meine Nahrung her, das lebendige Wasser, was ich brauche. Genau. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen Punkt und zu dieser Stelle mit dem Jungwerden, Jungbleiben, wie auch immer. Und zwar, denke ich, ist es Gott nicht verborgen, dass wir Alterungserscheinungen haben, trotz aller, trotz aller Haare werden grauer, bei mir auch. Jedenfalls, ist es einfach so, dass mit den Jahren des Dienens, Kämpfens, Vorangehens, Enttäuschungen, Krisen durchlebt haben. Und wir haben ja nicht nur gute Erfahrungen gemacht, sind sicherlich auch schwere Dinge dabei, haben manche Niederlage eingesteckt. Manchmal haben wir vielleicht auch, sind wir ermattet. Ist ja nicht immer so schön, wie es beschrieben ist, ne? Dass wir nie ermüden, nie ermatten und solche Sachen, ne? Und das haben wir alles erlebt im Laufe der Zeit, auch in unserer Nachfolge, haben vielleicht auch das ein oder andere Mal versagt. Beziehungen sind zerbrochen, wenn Leute weggehen oder sich anders entscheiden oder wie auch immer. Wir haben Opfer gebracht. Ja. Und das ist alles an uns irgendwie nicht spurlos vorübergegangen. Und ich hatte gedacht, das ist so ein bisschen wie bei so einem Adler ist das auch. Wenn er monatelang geflogen ist, jahrelang geflogen ist, wie auch immer, ist es so, dass schon das Federkleid durch das ein oder andere Mal ein Stück leidet. Wir hatten letztens erst mit den Kindern, da haben wir uns ein Video angeguckt, auch so über, weiß ich gar nicht, Wunder der Welt oder wie das hieß. Jedenfalls ging es da auch um Adler. Und die sind im Himalaya rumgeflogen und haben diese Kraniche, die über den Himalaya drüber fliegen, haben die praktisch einen erjagt. Und so ein Kranich ist ein fetter Brocken in der Luft. Und das waren zwei. Und der eine hat ihn praktisch erwischt. Und das war in relativ großer Höhe. Und dann hat der Kranich natürlich nicht gleich aufgegeben. Oh, Hals runter, fertig. Nein, es war nicht so, sondern der hat sich natürlich gewehrt in gewisser Weise, ne? Und dann sind die wirklich, dann sind die tausende Meter sind die abgestürzt zusammen und haben da gerungen, bis das praktisch durch war, das ganze Ding. Ich glaube, 2000 Meter haben die an Höhe verloren in diesem Kampf. Und da fliegen immer ein paar Federn und solche Sachen. Und ich denke, das ist Gott ja auch nicht verborgen, dass es uns auch manchmal so geht, dass wir federn lassen in gewissen Situationen. Und der Adler pflegt aber sein Gefieder sehr gewissenhaft, weil es ja sozusagen sein Werkzeug ist. Es ist seine, ja, das tragende Körperteil. Und deswegen pflegt er das und sonnt das und macht das. Ich denke, das ist ein bisschen vergleichbar. Ich will das jetzt nicht überspannen, dieses Bild, aber so ein bisschen vergleichbar mit unserem inneren Menschen, weil der ja den Heiligen Geist hört und mit dem Heiligen Geist zusammen kooperiert, unser Geist. Und den müssen wir auch pflegen. Und und trotzdem gibt es halt diese, ist es halt so, dass man dann mal federn lässt und so weiter. Und deswegen ist es bei dem Adler so, dass er alle paar Jahre, also ein Adler hat nicht jedes Jahr, aber alle paar Jahre hat er eine Mauser, der Adler. Der sind so alle 3 bis 5 Jahre, mausert er sich. Dann verliert er alte Federn, die nicht mehr brauchbar sind. Wie ich das aber gelesen habe, ist es nicht so, dass er nicht mehr flugfähig wäre oder so, sondern er kann noch fliegen. Also er hat nicht so eine extreme Mauser wie andere Vögel auch, die total außer Gefecht gesetzt sind dadurch, sondern er kann noch fliegen. Und im Prinzip erneuert sich das Gefieder dann wieder vollständig. Jetzt will ich noch mal, ich mache einen ganz kurzen Zwischeneinschub jetzt. Bei der Recherche, die ich gemacht hatte, ein bisschen dazu, ich habe mich da schon hier und da ein Stück informiert, weil ich bin jetzt kein Vogelfreak oder sowas. Und und da ist es praktisch so gewesen, da gibt es auch in charismatischen Bereichen, Schweizer Gemeinde zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte, dass ein Adler eine ganz schwere Lebenskrise durchmacht, in der Mitte seines Lebens und dann sich irgendwo zurückzieht auf den Felsen und dann irgendwie ihm die ganzen Federn ausfallen, der Schnabel abfällt, die Krallen und er dann das ganz viel leiden muss und dann irgendwann wächst das alles wieder nach und dann ist alles wieder super. Und er muss halt sich irgendwann entscheiden, ich will das durchleben und ich sterbe jetzt noch nicht, sondern ich will das überleben. Und manche überleben es halt und die Starken, die sich eben dafür entschieden haben, und manche überleben das nicht. Ich fand das erstmal relativ, hat den Ohren gekitzelt, ne? Ich dachte, ja, okay, ich kenne mich ja auch nicht so aus. Und das habe ich festgestellt, dass das praktisch so eine Geschichte ist, die waren auf mehreren Predigtseiten, wie auch immer. War immer dieselbe Geschichte zu finden. Und ich habe dann recherchiert und ich habe diese Geschichte nirgendwo wissenschaftlich gefunden. Ich habe nirgendwo gesehen, beim Wikipedia, zum einen hat das Alter nicht gestimmt. Die haben gesagt, ja, Alter, die werden 40 Jahre alt, dann kriegen die diese schwere Lebenskrise und dann können die bis 70 weiterleben. Ne? Und das ist nicht wahr. Also so 20, 30 Jahre wird ein Adler normalerweise alt. Genau, und dann bin ich irgendwann darauf gestoßen, dass das eine Legende wahrscheinlich aus Nordamerika ist, von irgendeinem Manitou erfunden, keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine Legende, die schon oft für Predigten in dieser Art, wie ich sie heute mache, benutzt worden ist und immer wieder kopiert wurde. Das ist praktisch, das hat mich dann auf anderen Seiten gefunden, in Österreich, Tirol. Da dachte ich, Mensch, die Leute, die müssen es wissen, ne? Die wohnen dort, die Viecher fliegen da rum, ne? Die müssen ja eigentlich das wissen. Aber die haben es auch nur kopiert und am Ende habe ich das auf irgendwelchen sehr ominösen Seiten gefunden mit irgendwelchen, ja, keine Ahnung, sektenartigen Dingen oder wie auch immer, wo es dann um solche Naturgeschichten ging und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, dass das praktisch eine Legende ist, die sehr überzogen, sehr überspitzt und dass es auch nicht der Wahrheit entspricht. Und ja, aber oft wieder kopiert wurde und ich wollte das einfach mal mit erwähnen, dass das praktisch, ja, dass es einfach, dass auch solche Sachen da einfach rumgeistern. In echt ist es wirklich so, also auch belegt und Leute, die sich damit auskennen, ist es so, dass alle paar Jahre sich das Gefieder praktisch vollständig erneuert wieder. Also das wird praktisch immer wieder erneuert und in dem Zusammenhang verändert der Adler auch sein Aussehen. Also die Leute, die sich da auskennen, die erkennen, okay, das ist ein junger Adler, das ist so ein Mittelalter und dann gibt es ein Gefieder, was eben einen alten, gestandenen, voller Weisheit Adler darstellt. Ja, und trotzdem ist es interessant, trotz dass der Adler eben sehr viel erlebt hat und sehr viele Kämpfe, Stürme, wie auch immer schon hatte, ist es praktisch das Gefieder auch im Alter wie das allererste. Ganz neu und genauso funktionsfähig, nicht irgendwie. Und dass es geht ohne eine schwere Lebenskrise und solche Dinge. Weil ich fand das auch komisch, weil sonst könnten wir alle hier sitzen. Ich bin jetzt auch vielleicht bei der Hälfte meines Lebens vielleicht ungefähr, müsste man langsam damit rechnen, dass es jetzt mal langsam kommen müsste, diese Krise, wo die Krallen und der Schnabel und solche Dinge alle verloren gehen. Wenn man jetzt so sieht, dass der praktisch der Schnabel und die Krallen praktisch für das Wort Gottes stehen, ne, dann wäre das ja so, dass man das verlieren würde, mal einen Teil seines Lebens. Ne? Also sehr komisch. Und bei Gott ist das wirklich nicht so. Und er will eben, dass wir wirklich uns immer wieder von ihm erneuern lassen. Und ich denke, dass das damit einhergeht, dass wir praktisch flexibel bleiben. Jung und flexibel bleiben in unserem Inneren. Denn ich kann mich auch noch erinnern, wenn man neu bekehrt ist, ne, da denkt man, man kann die ganze Welt einreißen. Ne? Aber ein Stück gefällt Gott das auch, ne? Dass wir so ein Stück von dieser Begeisterung, was mit Gott alles möglich ist, dass wir das behalten, auch bis ins Alter. Zweite Geschichte, dass wir komplett von ihm abhängig bleiben. Ne? Wie nach der neuen Geburt. Und trotzdem aber verändert sind, wie das Gefieder auch. Wir verändern uns, weil Gott permanent an uns arbeitet oder wir ihm lassen, an uns zu arbeiten, bestimmte Charaktereigenschaften und solche Dinge, die eben länger brauchen. Ne, dieser Prozess, den wir auch brauchen, dieser Veränderung, das ist wie bei dem Adler. Man erkennt, das ist ein alter, gestandener Adler, der hat ein Gefieder, wie es im Alter aussieht und hat trotzdem einen Prozess gehabt, der gut ist und ist trotzdem noch genauso wie ein Junger. Dass wir uns reinigen lassen, dass wir Sichtweisen und Gewohnheiten ablegen, die definitiv falsch sind. Das müssen wir unser ganzes Leben lang immer wieder, schleichen sich Dinge ein, wo wir mal querdenken. Oder dass wir eben ganz bewusst Dinge abgeben, die unsere Berufung behindern. Oder dass wir Dinge ganz neu ihm hingeben. Und ich denke, das ist auch so, dass wir das gar nicht ganz am Anfang machen können, weil ich denke, wenn wir weiter in unserer Berufung einfach gehen, merken wir auch im Laufe unseres Lebens, dass dann ganz konkret Dinge sind, die sich, wenn die Berufung präziser wird und wir ganz genauer wissen, was Gott mit uns vorhat, dann stellen sich auch wieder neue Dinge heraus, die bis dahin gar kein Problem waren, aber dann plötzlich zum Problem werden. Und dass wir praktisch solche Dinge Gott auch abgeben. Dass wir uns formen und erneuern lassen immer wieder, wie der Adler bei der Mauser. Und ganz wichtig, uns nicht zur Ruhe setzen, sondern weiter fliegen. Es braucht halt einfach die Entschlossenheit, weiterzugehen, wie der Adler auch jeden Morgen, egal wie alt er ist, hebt sich aus seinem Horst und macht wieder neue Beute. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir den Glaube an Wunder nie aufgeben dürfen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich denke, das haben wir alle schon erlebt. Wir haben gebetet, dass Leute gesund werden. Und es ist erstmal nichts passiert. Und wir haben wieder gebetet und dann ist wieder nichts passiert. Und manchmal passieren dann Dinge, die erreichen uns aber gar nicht mehr als Rückmeldung, ne? Oder manchmal merken wir es selber nicht. Ich habe auch schon von mir beten lassen und irgendwann, 3 Monate später, habe ich gemerkt, ups, ist ja weg. Ne? Bin ich nicht sofort zu den Leuten hingerannt, habe gesagt, ah, übrigens, ja, du hast doch da vor einem halben Jahr für mich gebetet. Manche Dinge sind einfach so. Und ich denke, diesen Glaube an Wunder dürfen wir nicht aufgeben. Ja, auch das Beute zu machen, zu kämpfen, Opfer zu bringen, ist einfach eine Geschichte, sollten wir auch nie aufhören damit. Auch wenn wir vielleicht mal müde werden. Und was ich denke auch ganz wichtig ist, dass wir auch in unserer Nachfolge auch Dankbarkeit nie verlernen dürfen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ganz am Anfang ist es sehr einfach, Gott dankbar zu sein. Wenn man dann Dinge erlebt, die nicht so toll sind, dann ist es auch so, dass wir da weniger dankbar werden. Und ich denke, das dürfen wir nicht verlernen. Ich denke, das ist so, ist, wie es der David im Psalm 103 schreibt. Von David ist der Psalm: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben. Und jetzt kommt das, deine Jugend erneuert sich wie ein Adler. Und das ist diese Stelle, wo auch komisches Zeug sich aufbaut. Aber ich denke, das ist wirklich so gemeint, wie es beschrieben oder wie es von ihm geschaffen ist. Mit dieser Mauser, dass der Adler praktisch, egal wie alt er ist, flugfähig und jung und fit bleibt. Und ja, ich lese einfach mal weiter, weil der Psalm so schön ist. Und ich denke, wir haben, ja, das ist der Psalm 103. In Gänse. Genau. Genau. Ich lese ihn einfach weiter. Ab Vers 6. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolden. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt der Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter des Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, die er seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preist den Herrn, meine Seele. Ich denke, das beschreibt sehr gut, wie Gott das sieht. Und ja, dass Gott uns wirklich einfach diese herausgehobene Position gegeben hat, dass wir in Sicherheit wohnen können, dass er uns ausstattet mit all dem, was notwendig ist. auch in der Position, wo wir sind, als Leiter in einer Gemeinde und als Gotteskinder sowieso. Genau. Ich denke, dass es wichtig ist, flugfähig zu werden und dann auch zu bleiben, indem wir immer wieder Lasten abgeben. Dass wir ein Leben haben aus Gottes Kraft mit dem Heiligen Geist zusammen und sehr effektiv mit ihm zusammen Dinge tun können. Dass wir mit ihm zusammen Siege erringen können und ja, wenig Niederlagen einstecken müssen. Manchmal ist es kritisch, aber mit Jesus zusammen können wir wirklich siegen. Und ich denke, was wichtig ist, andere in ihre Berufung bringen. Und da fand ich dieses Bild so schön mit diesen Adlern, wie die das machen, die Adlereltern, dass sie praktisch liebevoll und klug sind. Fand ich so schön beschrieben. Also nur liebevoll alleine hat er nicht gereicht, sondern auch klug zu sein. Wie gehe ich da vor mit dem Heiligen Geist? Was sind die nächsten Schritte auch bei anderen? Und ja, und Gott möchte, dass wir jung bleiben, dass wir flexibel bleiben, dass wir auf ihn hören und dass wir uns immer wieder von ihm erneuern lassen. Ich denke, da steckt wirklich sehr viel drin in diesem Adlerbild. Und ja, ich bin immer wieder begeistert, wie Gott das eben einfach geschaffen hat, um uns da wirklich geistliche Zusammenhänge zu zeigen. Ja. Amen. Ja.